Halleluja. Vater, wir danken von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Wir danken für deine Güte, deine Treue. Wir danken dir, Herr, dass du uns gebracht hast bis zu diesem Tag, Herr. Und danke, dass du gut bist alle Zeit. Und Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort, Herr, das du uns gegeben hast, eingehaucht durch den Heiligen Geist, hast du durch Menschen gesprochen und sie haben es niedergeschrieben. Und wir danken dir, dass dieses Wort siebenfach geläutert ist, dass sich es niemals verändert, selbst wenn Himmel und Erde vergehen, sagst du, Jesus, deine Worte werden niemals vergehen. Und danke, dass wir uns darauf verlassen können, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort heute nimmst, dass du es lebendig machst, Herr, in unseren Herzen hineinpflanzt. Und ich bete, dass du zu uns sprichst und dass du uns veränderst in dein Bild. Amen. Gut, bevor wir mit dem Thema weitermachen von letzter Woche, möchte ich mal noch was Aktuelles zu sprechen kommen. Ist immer ganz gut, wenn man mal was beleuchtet und ein tieferes Verständnis davon bekommt. Und zwar waren wir ja bei Roman gewesen, in der Gemeinde in Chemnitz. Und ich habe gestern mit dem Grundlagenkurs begonnen, mit dem Thema Nummer 1, Umkehr, Buße, Hebräisch, der Teschuva. So, und das war ganz passend zu dem Thema, was wir gestern gefeiert haben, nämlich das Posaunenfest, Yom Teruah. So, und das ist ja ein Fest, was von immer zwei Tage gefeiert wird, immer das Einzige. Ich erkläre da noch was dazu. Und es begann am Freitagabend bis gestern Abend. Ja, so. Und ist es für uns, die wir aus den Nationen kommen, ist das eher nicht so ein Verständnis. Bei den meisten von euch, die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt haben, rauscht das dran vorbei. Seit gewisser Zeit wird es auch als das jüdische Neujahr gefeiert, also Rosh Hashanah. Aber früher war das eher nicht so. Da begann das jüdische Jahr mit dem Pesachfest. Egal. Aber trotzdem, der Roman sagte gestern, warum wir jetzt im September ein neues Jahr feiern. Jeder wünscht sich Shana Tova Umeteka, also gesegnetes neues Jahr, süß wie der Honig, heißt das zu Deutsch. Und er sagt, warum wir das jetzt so feiern, keiner weiß es, wir wissen es auch nicht. Aber es ist halt so. Und die Juden nutzen ja jedes Fest zur Gelegenheit, um zu feiern, zum Lobpreis und zur Anbetung. Vielleicht können wir das Video mal noch einspielen. Das war jetzt gestern. Das wird ja das Lied, was uns seit dem Retreat verfolgt, Hashem Melech, Hashem Melech. Also, Yeshua ist König, war König und wird immer König sein. Das ist zu Deutsch. Das ist übrigens, aber Hashem, Sie sprechen ja den Namen Gottes nicht aus, das Hashem ist der Name. So, Hashem Melech, Melech ist König. Und das Lied, wenn du mal bei YouTube reingehst, ist ein Ohrwurm in Israel. Das singen sogar die Soldaten und Soldatinnen der israelischen IDF-Armee. Die singen das Lied und tanzen dann da dazu in ihrem Kasern. Ja, also ist eine ganz deutliche Aussage, dass Yeshua war König, ist König und wird immer sein. Wie gesagt, war eine sehr gute Zeit. Ich habe noch ein Bild dazu. Ja, Shana Tova, gesegnetes neues Jahr. Dann sind diese Granatäpfel und so weiter. Und hinter dem Vorhang gab es dann auch noch reichlich zu essen hinterher. Ich habe sie etwas gestretcht mit Grundlagenkurs da. Mit Übersetzung dauert es dann schon eine Weile. Aber es war sehr gut. Amen. Okay, Posaunenfest, Yom Teruah. Lasst uns mal was dazu sagen jetzt, oder mir was dazu sagen. Weil das hat auch für uns eine ganz wichtige prophetische Bedeutung. Und wenn du, ich nenne heute mal zwei Punkte, die im Posaunenfest enthalten sind seit Hunderten von Jahren, oder Tausenden von Jahren mittlerweile, und die ihre Erfüllung noch nicht gefunden haben. Und du musst dieses Prophetische, was dort gefeiert wird, musst im Zusammenhang sehen mit dem, was das Judentum über Jahrhunderte gelehrt hat oder Jahrtausende, um deine Bibel, dein Neues Testament zu verstehen. Ich werde euch das an einem Beispiel so klar deutlich erklären, wie viele auch hochkarätische Bibellehrer total in die Irre gehen, weil sie nach ihrem Verstand die Bibel auslegen und diesen Hintergrund dessen, was Paulus beschrieben hat, gar nicht haben. So, du brauchst diesen Hintergrund, um dein Neues Testament zu verstehen, weil das ist jüdischen Ursprungs und wir sind einfach dazugekommen. So, und dieses Posaunenfest, Yom Teruah, das ist das erste der Herbstfeste. Ja. 10 Tage später ist dann Yom Kippur, dieser große Versöhnungstag, wo der Hohepriester in den Tempel eingeht und das Opfer für das ganze Volk bringt. Und zwischen Yom Teruah und Yom Kippur sind die 10 Tage der Ehrfurcht. Also sie beginnen mit dem heutigen Tag. Das heißt, jeder Jude wurde dann seit hunderten, tausend von Jahren, war in der Verantwortung, sein ganzes beziehungsweise das zurückliegende Jahr zu überprüfen, wo er gegen Gott und Menschen schuldig geworden ist. Also 10 Tage der Überprüfung. Prüfe mich, Herr. Es kam heute, der Resi hatte das während dem Lobpreis. Das passt richtig in diese Zeit rein. Prüfe mich, Herr, erkenne, wie ich es meine, siehe mich auf bösen Weg sind und führe mich auf ewigen Weg. Das heißt, jeder Jude war dort gefordert, seine Sünden zu bekennen. Und all das, was er bekannt hat, wurde dann durch den hohen Priester, durch das Opfer, was er eingebracht hat, dann auch vergeben. Das heißt, jede bewusste Sünde, die nicht bekannt wurde, die blieb dann bestehen. Und so ist es auch im Neuen Bund so. Bloß, dass wir nicht erst warten müssen, bis Yom Kippur, Jesus hat es alles erfüllt, man kann jederzeit die Vergebung des Blutes in Anspruch nehmen. So, aber jedes dieser 7 Feste ist eine prophetische Bedeutung, Paulus schreibt es in Kolosser 2, ein Vorschatten auf Christus hin, was die Juden über lange Zeit gefeiert haben. Die Erfüllung kommt aber in Christus. Das heißt, jedes Fest mit seinen gesamten Elementen ist ein prophetischer Vorschatten dessen, was Jesus buchstäblich erfüllt. Und die Frühjahrsfeste, angefangen mit Pesach, Passahfest, hat Jesus buchstäblich auf den Tag, auf die Minute genau erfüllt. Als im Tempel das Passahlamm geschlachtet wurde, starb er auf Golgatha, nachmittags um 3. Das heißt, er ist das wahre Passahlamm. So. Und das Fest der Erstlingsfrüchte ist 3 Tage später gewesen. Jesus stand 3 Tage später von den Toten wieder auf. Er, was schreibt Paulus im Korintherbrief, Grundlagenlehre, Auferstehung der Toten? Jesus ist der Erstling der Auferstehung aus den Toten. So wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und wann ist er aufgestanden? Auferstanden am Fest der Erstlingsfrüchte. Er war die Erstlingsfrucht, die von den Toten auferstanden ist. Was die Juden mit der Erstlingsfrucht der Gerstenernte dort gefeiert haben, war ein prophetisches Bild auf den Messias, der nach 3 Tagen wieder aufersteht. Es war nämlich genau 3 Tage nach Pesach, war Fest der Erstlingsfrüchte. So, und dann wurde dann weitergezählt, 50 Tage ist dann Schawut, also Pentakost, 50 Tage später Pfingsten. Und was ist zu Pfingsten geschehen? Der Heilige Geist kam vom Himmel. Und was haben die Juden gefeiert über Jahrhunderte zu Pfingsten? Dass Gott kam vom Himmel als Person und hat ihnen aus dem Feuer heraus das Gesetz gegeben. Vielleicht kann man das Fenster mal zumachen, sonst stört vielleicht der Verkehrslärm. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. Das heißt, der Berg Sinai oder Berg Horeb, der in Arabien liegt, nicht auf der Sinai-Halbinsel, der ist heute noch schwarz oben verbrannt. Das ist immer noch schwarz da oben, dieser Berg, die Bergspitze. Gott kam runter und der Berg brannte im Feuer. Und aus diesem Feuer sprach Gott inmitten von ohrenbetäubendem Schofarschall. Ja, könnt ihr alles nachlesen. So, und dort hat er ihnen die Tora, die 10 Gebote gegeben. Also Gott kam und gab ihnen die Gebote. Und was glauben die Juden, oder was hat sich zu Pfingsten erfüllt? Gott kam wieder vom Himmel, nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, ist Gott. Er kam, und er kam nicht auf den Berg, sondern er kam in die Menschen rein, und nämlich in die 120, die bereit waren, und er nahm Wohnung in ihnen und hat das Gesetz, die Tora, in ihr Herz und ihr Sinn geschrieben. Das ist eine Verheißung des neuen Bundes. Der neue Bund ist verheißen, dass er die Gesetze in unser Herz gibt, in unseren Sinn. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern in unser Herz, in unser Sinn. Vorher musste aber unser Herz gereinigt werden durch den Glauben. Das geschah durch das Sühneopfer von Jesus zu Pesach. So. Das heißt, das wichtigste Element, was zu Pfingsten geschah, war, dass in ein durch den Glauben gereinigtes Herz das Gesetz Gottes eingeschrieben wurde in Herz und Sinn und der Heilige Geist gegeben wurde, damit wir die Gebote Gottes halten, was vorher dem Fleisch unmöglich war. Das ist die zentrale Botschaft von Pfingsten. Habe ich schon viel darüber gesprochen, ich glaube zum letzten Pfingsten Vorjahr. Wer es zurückerinnert, wisst ihr alle Predigten noch auswendig. So, Vorjahr habe ich exakt über dieses Thema gesprochen, wie Paulus das in Römer 8, Vers 12 so ungefähr ganz deutlich erklärt. Und viele Christen gehen an den Ganzen vorbei, weil sie die Ursprünge nicht kennen. Und die Juden glaubten, wenn der Heilige Geist kommt und das Reden in neuen Sprachen, hat diese Auswirkung, dass dieses Verwirrung von Babylon aufgehoben wurde. Und die Juden haben immer geglaubt, dass es die 70 Nationen gibt. Für sie gab es 70 Nationen aus der Völkertaufe aus dem 1. Mose. So. Und sie glaubten, dass durch das Reden in neuen Sprachen die verschiedenen Sprachen, die gesprochen wurden, das Gesetz, die Tora, das Wort Gottes zu allen 70 Nationen gebracht wird. Und was ist geschehen zu Pfingsten? Genau das ist geschehen. Sie sprachen alle in neuen Sprachen, deswegen ist das Sprachenreden so immens wichtig. Und sie sprachen in neuen Sprachen und jeder hörte sie in seiner eigenen Muttersprache reden. Es hat sich buchstäblich erfüllt. So, das ist aber alles schon Geschichte. Pfingsten ist 2000 Jahre her. Die Herbstfeste, die warten alle noch in ihrer Erfüllung. Sie werden gefeiert bis zum heutigen Tag. Du hast die Freiheit, sie zu feiern, du hast die Freiheit, sie nicht zu feiern. Aber du brauchst das, was du unbedingt brauchst, du brauchst das Verständnis. Was sich dahinter verbirgt, sonst verstehst du manche Teile deiner Bibel nicht. So, und von den Herbstfesten habe ich schon erwähnt, das Yom Teruah, also das Posaunenfest, dann Yom Kippur, Versöhnungstag, und dann kommt das Laubhüttenfest. Das kennt ihr ja mittlerweile, haben wir schon dreimal gefeiert. Dieses Jahr geht es leider nicht, die sind auch sehr traurig, die Chemnitzer Messlandsgemeinde, dass dies Jahr nicht geht, aufgrund von Dingen da in Dresden, die da ablaufen, so, worum man dann hin muss. Aber egal, aber ihr habt es schon dreimal gehört und was die Bedeutung des Laubhüttenfestes ist. Na, wenn man das dreimal hört, weiß man es, oder? Gut, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und dieses Laubhüttenfest findet seine Erfüllung erst im 1000-Jahr-Reich, wenn der Messias hier runterkommt. Also bleibt für die Erfüllung der prophetischen Symbolik dieser Feste bloß noch das Posaunenfest und Yom Kippur. Diese zwei Dinge, die jetzt in unmittelbarer Erfüllung stehen. So, und wenn sich die ersten Frühjahrsfeste von Jesus alle buchstäblich erfüllt wurden, kann man auch davon ausgehen, dass die Herbstfeste sich buchstäblich erfüllen. So, und jetzt, was liegt vor uns? Ein prophetisches Fest, nämlich das Posaunenfest. Und ich nenne euch mal zwei Merkmale, es gibt viel mehr darüber zu sagen, aber ich nenne euch mal zwei Merkmale von diesem Posaunenfest. Das erste ist, diese Aussage habt ihr alle schon gehört im Zusammenhang mit der Endzeit, dieses Fest wird genannt, wo man den Tag und die Stunde nicht weiß. Was sagt Jesus in Matthäus 24? Matthäus 24, Vers 36, und jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und Jude wusste, was damit gemeint war, jenen Tag und die Stunde weiß niemand. Das heißt, das Posaunenfest nannte man immer das Fest, wo niemand den Tag und die Stunde weiß. Alle anderen Feste sind auf dem Tag, Monat, Abib und so viel, der Tag ist festgelegt. Aber dieses Fest nannte man kennt weder Tag noch Stunde. Warum? Weil es das einzigste Fest ist, was mit dem Neumond beginnt, sobald wie der Neumond sich die ersten Strahlen des Mondes sich dort aus dem Neumond hervorentwickeln. an genau in dem Moment begann dieses Fest. Und weil die Neumondphase ca. 35 Stunden dauert, wusste man nicht, ob das an dem Tag ist oder an dem nächsten. Versteht ihr? Genau, oder? Ja, logisch, oder? Das heißt, das Fest musste genau an dem Moment begonnen werden mit einem Schofarruf, wenn die ersten Strahlen des Mondes sich die Sichel zeigt nach dem Neumond. So, und der Hohepriester stand bereit damals und er hat Wächter ausgesandt auf einen hohen Berg in der Nähe von Jerusalem und die haben nur ausgeschaut, wann ist es soweit, wann zeigt der Mond seine ersten Strahlen. Und sobald wie die das gesehen haben, haben die das gemeldet und dann wurde in Jerusalem der erste Schofarruf oder Schofarschall geblasen und dann begann das Fest. Und deswegen geht das Fest immer 2 Tage, damit sie sich sicher sind, dass sie das auch treffen. Deswegen ging das Posaunenfest jetzt vom Freitag bis Samstag, immer 2 Tage. So, was hat das für eine prophetische Bedeutung? Jesus hat gesagt, den Tag, wo er wiederkommt, weiß keiner den Tag noch die Stunde. Nur der Vater weiß es. Passt. Das Zweite, was noch deutlicher ist, zum Posaunenfest wurde 100-mal das Schofar geblasen und ganz zum Schluss, am Ende des Festes, gab es einen ganz lang gezogenen Posaunenschall oder durch das Schofar geblasen. Das ist Hakadol, also der große, lange Schofarruf. Ganz am Ende. Und damit wurde das Fest beendet. Wofür stand Jahrhunderte schon vor Christus, bevor Jesus kam, bis in die heutige Zeit? Wofür stand dieser letzte Posaunenruf? Er stand in erster Linie als Zeichen der Auferstehung der Toten, der Gerechten. Weil Yom Teruah bedeutet zu Deutsch der Tag des auferweckenden Schofarblasens. Also war die erste Bedeutung dieses langgezogenen Schofarrufs des letzten, der letzten Posaune, des letzten Schofar, steht für die Auferweckung der Gerechten. Das haben die Juden Jahrtausende gefeiert. Es stand für das Gericht, die Beurteilung der Werke der Gerechten. Dass die Gerechten, dass sie auferstehen, mit dem Messias vor Gott erscheinen und dort, was wir jetzt als den Richterstuhl Christi bezeichnen, ihre Werke beurteilt werden. Das stand für den letzten Posaunenruf im Posaunenfest hunderte Jahre bevor Christus kam. Es stand schon immer für die Hochzeit des Messias. Dieser letzte Posaunenruf läutete die letzten 7 Jahre des gegenwärtigen Zeitalters ein. Das heißt, die 70. Jahrwoche von Daniel wurde damit eingeläutet, mit diesem letzten Schofarruf. Von da an begann die Wehen, die zur Geburt des Reiches Gottes, der sichtbaren Wiederkunft des Messias führen. Der Countdown begann mit dem letzten oder beginnt mit dem letzten Schofarruf. Und es läutet auch eine Zeit der 7 Jahre des Gerichts ein, Gericht an den Gottlosen, wie wir das bei Daniel bzw. in der Offenbarung wiederfinden. Und es war eine Zeit der Prüfung, der Läuterung für die Halbherzigen, die nicht bereit waren, wo der Messias kam, die durch diese Prüfung, Trübsal, Läuterung gehen mussten, 7 Jahre lang. Und das könnt ihr aufschreiben, das steht bei Jeremia 30,7. Das nennt man die Trübsal, die Drangsal Jakobs. So, versteht ihr? Dafür stand das Posaunenfest schon die gesamte Zeit als prophetische Bedeutung. Die Juden feiern das bis zum heutigen Tag, aber es hat noch keine Erfüllung gefunden. Weil weder die Auferstehung ist geschehen, noch ist Jesus zurückgekehrt, hat ja seine Gemeinde geholt. Das steht alles noch aus. Aber das steht vor der Tür. So, und jetzt geh mal in deine Bibel rein und das lasst mal vorne anschlagen. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Und dort steht 1. Korinther 15, 51, 52. Siehe, sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Ich erkläre euch dann, warum er das so sagt. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Das heißt, zur Zeit, Posaune ist nicht die richtige Übersetzung, zur Zeit des letzten Schofarrufs. Weil es wurde ein Schofar geblasen. Denn die Posaune oder Schofar wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Paulus war ein Jude. Er wusste genau die prophetische Bedeutung des Posaunenfestes. Und er nimmt hier diese Passage und er sagt, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden alle, nicht alle sterben, sondern wir werden verwandelt werden, wenn das letzte Schofar erschallt und die Toten werden auferweckt werden. Und jeder Jude, der Paulus zugehört hat, wusste, aha, ringeding, Posaunenfest, letzte Posaune, das wird ja prophetisch schon lange gefeiert. So, und was denn? Und warum sagt Paulus hier, ich sage euch ein Geheimnis, wenn es doch schon prophetisch bekannt war? Was war das Geheimnis in dem, was Paulus hier sagt? Ganz einfach. Die Juden feierten das prophetisch, der letzte Schofarruf, die letzte Posaune, als Zeichen für die Auferweckung der gerechten Toten. Und was kam durch Jesus im Neuen Bund dazu? Dass die Lebenden, die bereit sind, die klugen Jungfrauen, verwandelt werden. Dieses hatten die Juden noch nicht, weil das war Altbund. Im Neubund kam das Geheimnis dazu, dass wir nicht alle sterben werden, sondern wir werden verwandelt, die wir bereit sind, wenn Jesus zurückkehrt. Amen. Das war das Geheimnis. Das andere war bekannt. So, und das ist etwas, was vor uns liegt. Viele sagen die Entrückung, richtig, aber es beginnt, die Entrückung ist nicht das Erste. Das Erste ist die Auferstehung der Toten. Danach werden wir verwandelt werden. Es geht um die Auferstehung und du bekommst deinen neuen Körper. Und wann geschieht das? Wenn das letzte Schofar geblasen wird, genau zu dem Zeitpunkt. So, und da gibt es, ich habe schon zig Predigten darüber gehört, wo ich sage, ich stimme damit nicht überein, von namhaften Leuten. Und die gehen da mit deutscher Gründlichkeit ran und die sagen, wenn hier steht, die Entrückung und die Auferstehung der Toten findet statt beim Schall der letzten Posaune. So, dann gehen sie in die Offenbarung und sagen, wir zählen ganz deutsch bis sieben. Sieben Posaunen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die letzte Posaune, von der hier die Rede ist, Paulus konnte auch bis sieben zählen, hat bloß nicht gesagt, die siebente Posaune, sondern die letzte. Also es gibt sieben in der Offenbarung. Er spricht hier von der siebenten Posaune der Offenbarung. Also die Entrückung findet statt, Jesus kommt für seine Braut zurück, wenn die siebente Gerichtsposaune erschallt. Deutsch logisch, biblisch falsch. Erstens wurde die Offenbarung viel später geschrieben, als das war ungefähr 62, 63 nach Christus. Die Offenbarung wurde zur Zeit Domitians geschrieben im Exil, das war ca. 92 nach Christus. Dann sagen viele ganz schlau, Paulus war ja im Geist und er wusste das schon. Kann durchaus sein. Aber Paulus hat einen ganz anderen Hintergrund. Paulus hat nämlich dreimal geschrieben, dass Jesus kommt, um seine Gemeinde vor dem kommenden Zorn zu retten. Und die Posaunen, die in der Offenbarung geblasen werden, sind alles Gerichtsposaunen. Weil zwischen den Siegel und den Posaunen gibt es eine halbe Stunde Ruhe im Himmel. Das ist wie ein Szenenwechsel. Da geht es von Bedrängnis zu Gericht. Und es steht, der letzte Vers steht beim letzten Siegel, steht dort, das sechste, jetzt ist die Zeit des Gerichts gekommen. Also alles, was danach kommt, ab Kapitel 7 in der Offenbarung, ist alles Gericht. Und von dem ist, sagt Paulus, hat ist Jesus gekommen, um uns zu erlösen, zu retten, zu befreien. Das heißt, diese siebente Posaune aus der Offenbarung hat mit dem, was Paulus hier schreibt, die letzte Posaune bei der Auferweckung und der Entrückung überhaupt nichts zu tun. Ich sage euch weiter, du brauchst das Verständnis. Wir aus den Nationen gehen manchmal so mit unserem Verstand ran und denken, wir wissen alles. Wenn du diesen geistlichen Unterbau aus dem Jüdischen hast, gehst du in die Irre. Weil Paulus spricht hier von einer letzten Posaune. Und wenn es eine letzte Posaune gab oder gibt, muss es eine erste geben. Okay? Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern die Juden kannten nur zwei Schofarhörner, Posaunenschalle, die Gott von oben geblasen werden. Nämlich eine erste und eine zweite. Lass mich das erklären. Woher kommt der Gebrauch, woher kommt der Gebrauch dieses Schofarhorns vom Widder? Woher kommt das? Es kommt daher, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte auf dem Berg Moria, wo später dann der Tempel gebaut wurde. Und er war ja gehorsam, deswegen hat er auch diese Bestätigung der Verheißung erhalten, Vater vieler Nationen zu werden und so weiter, und dass aus seinem Nachkommen der Messias kommt. Und Gott hat ihn gestoppt, als er das Messer in der Hand hatte. In die Situation wollen wir uns jetzt mal gar nicht reindenken. Aber Gott hat gesagt, ich sehe, dass du mir gehorsam bist. Du verschonst nicht mal deinen eigenen Sohn. Und in der Hebräer steht, dass Abraham so einen Glauben hatte, dass er glaubte, wenn ich jetzt meinen Sohn opfere, Gott kann ihn wieder auferwecken. So, und dann sagte Gott zu ihm, lass deinen Sohn, siehe, im Dornengestrüpp hat sich ein Widder verfangen mit seinem Horn. Nimm diesen Widder und opfere ihn anstelle deines Sohnes. So, und seitdem wird das Widderhorn, was sich dort verfangen hat, ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten, wird von den Juden genutzt als Blasinstrument. Also um einen Schofarruf der Auferstehung zu bringen. Ne? Weil es hat ja dem Isaak das Leben gerettet, dieser Widder, als Stellvertreter. Als Schall der Auferstehung, ein Weckruf und so weiter. So. Und nun hat ja ein Widder bekanntlich nicht ein Horn, ist ja kein Einhorn, hat keine drei Hörner, sondern hat zwei. Ist logisch, ne? So, und für die Juden war immer das linke Horn des Widders das erste Schofar Gottes und das rechte Horn das letzte Schofar Gottes. So, und ich habe schon mal überlegt, ist es rechts oder links? Ist eigentlich egal. Aber ich habe schon mal rein. Aber ich nehme es mal als rechtes. Letzte Posaune. Amen. Das andere ist ja schon geschehen. So, und es steht immer dafür, dass Gott selbst das Schofar bläst. Und die Juden hatten immer das Verständnis, dass das linke Widderhorn, das Schofar Gottes, damals geblasen wurde von Gott selbst, als er auf dem Berg Horeb herunterkam im Feuer und zu dem Volk sprach und das Gesetz gab. Und du liest dort, da war ein gewaltiger Hörnerschall, also Posaunenruf, und der kam vom Berg, von oben, vom Himmel, und da wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter, und die Israeliten haben sich gar nicht getraut, da hinzuzukommen. Diese Posaune, dieses Schofar wurde von Gott geblasen und nicht von Menschen. Amen. So, und das war für die Juden immer die erste Posaune, das erste Schofar, Berg Horeb. Und durch das Posaunenfest, was Gott eingesetzt hat, später, gibt er die prophetische Bedeutung, ich komme noch einmal und ich blase das Schofar, ich Gott blase es, und wenn ich das blase, dann stehen die Toten auf. Das hat so eine gewaltige Auswirkung, wenn Gott das letzte Schofar bläst, wofür das Posaunenfest die prophetische Bedeutung hat, dass die Gräber sich öffnen und die Toten auferstehen. Amen. Wenn Gott sein Schofar bläst. Und das ist das Letzte. Und das hat mit der Posaune von der Offenbarung überhaupt nichts zu tun. Weil die Posaunen in der Offenbarung werden von Engeln geblasen. Amen. Und nicht von Gott. So, und dann lesen wir, hier steht im 1. Korinther 15, Vers, was wir gelesen haben, 52, dass das letzte Schofar erschallt. Und dann gehen wir rein, da sagt Paulus wieder ein Geheimnis. Und zwar offenbart er das den Thessalonischern, 1. Thessalonicher 4. Und dann spricht er dasselbe Ereignis an die Thessalonicher. Und er sagt hier, ich lese mal die Verse bis Vers 6, dass mit, 17, bis mit mir den Zusammenhang bekommen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis 17. Ich will euch aber, Brüder, nicht in der Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, glaubt ihr, ne? So wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus Christus mit ihm führen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wir schauen immer, dass wir noch am Leben sind und dass wir verwandelt und entrückt werden. Aber davor geschieht etwas. Wenn Jesus zurückkehrt, wenn Gott seine Posaune bläst, dann bringt er die Heiligen, die entschlafenen Heiligen mit sich vom Himmel. Amen. Und sie werden in ihre neu auferstandenen Körper hineingehen und dann wie Jesus von den Toten auferstehen. Die haben ja jetzt noch einen Übergangsleib. Also Jesus bringt die Millionen von Gläubigen, die des alten und neuen Bundes, die vorausgegangen sind, bringt er mit sich bei der, was wir als Entrückung bezeichnen. Und Paulus sagt, tröstet einander, die Entschlafenen sind nicht irgendwo verloren, sie kommen mit Jesus zurück. Und es geht weiter. Denn das sagen wir euch einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst, jetzt geht's darum, denn der Herr selbst wird, also Jesus, wenn der Befehl ergeht, also Gott selbst gibt einen Befehl im Himmel, Tag und Stunde ist erfüllt, da die Stimme des Erzengels erschallt, also ein Engel gibt dort den Signal, und hier steht es, und die Posaune Gottes erschallt. Ist das? Bei dem Schall der Posaune Gottes. Das heißt, Gott selbst wird das letzte Schofar blasen. Kein Engel in der Gerichtsposaune, sondern die Entrückung, die Auferstehung der Toten wird von Gott angekündigt durch einen Ruf eines Erzengels Michael. Wenn der schreit, dann zittert alles, Himmel und Erde. Da ist alles am Schicken. Und dann bläst Gott selbst, hier steht es, die Posaune Gottes. Der Vater selbst bläst wie auf dem Horeb wieder in das Schofar, und zwar in das letzte. Und bei diesem Schall der letzten Posaune Gottes werden die Toten auferweckt werden. Und die Posaune Gottes erschallt, wird der Herr vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn die Luft. Und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit diesen Worten. Versteht ihr? Das steht noch aus. Das liegt vor uns. Und das wird in einem Augenblick geschehen. Was Paulus hier beschreibt, in einem Augenblick, ist das griechische Wort für die kleinste gemeinsame Einheit. Das heißt, du kannst da ein Atom spalten in verschiedene kleine Neutronen und was weiß ich, das also gibt. Also das kleinste Teilchen von einem Atom ist in Paulus Augen ein Augenblick. So schnell geht das. Wenn die Toten auferstehen, wir sind weg. Aber du kannst da nicht mal kurz Buße tun, ne, und sagen, Herr, vergib mir meinen Sinn. So, nee, du musst bereit sein. Deswegen ist jedes Jahr mit diesem Posaunenfest wird eine Zeit der Buße eingeläutet, dass du dein Leben überdenkst, dein Leben mit Gott und den Mitmenschen in Ordnung bringst. Damit du sauber bist und rein, dass er dich mitnehmen kann. Kommt, die Frage steht natürlich jetzt, kommt Jesus während eines Posaunenfestes wieder? Immer wenn, es ist interessant, jetzt mal, wenn das so nahe September kommt, findest du im Internet zig Einträge, ich habe geträumt, Jesus kommt dieses Jahr wieder, 2020 Jahr wieder, 2023, nee, also ist er nicht gekommen. Nächstes Jahr wirst du merken, kommt wieder auf Träume, Visionen, prophetische Worte, kommt 2024 wieder. Ich lege mich darauf nicht fest, schon gar nicht aufs Jahr. Und es kann sein, dass Jesus an einem Posaunenfest wiederkommt. Durchaus. Wie er die anderen Feste buchstäblich erfüllt hat, kann es durchaus sein, ich lasse es mal so stehen, dass es genauso geschieht mit dem ersten Herbstfest. Amen. Der Schall der letzten Posaune, der prophetisch gefeiert wurde über Jahrhunderte, findet dann seine Erfüllung. Amen. Übrigens eine andere Stelle, ich habe es jetzt nicht gleich gefunden, ne? Die Paulus erwähnt, steh auf, da du schläfst, steh auf von den Toten, wird der Messias dich erleuchten. Das ist ein exaktes Gebet, was die Juden für hunderte von Jahren genau am ersten Tag des Posaunenfests gebetet haben im Tempel. Paulus wiederholt dort ein Tempelgebet von Rosh Hashanah in seinen Briefen. Also, okay. Das erstmal zum Posaunenfest, dass ihr das Verständnis habt. Es gibt eine erste, eine letzte Posaune. Die erste war auf dem Berg Horeb. Die zweite steht noch aus, wenn Gott sie bläst und die Toten stehen auf. Interessanterweise beginnt morgen und übermorgen eine große UNO-Vollversammlung. Ich glaube, 70 Nationen, mindestens 70 dazu, finden sich ein in New York ab morgen. Und sie schließen einen 7-Jahres-Vertrag, um sich neu zu verpflichten, in den nächsten 7 Jahren die Agenda 2030 zu erfüllen. Und die Agenda 2030 bedeutet in der Überschrift Transformation dieser Welt. Bloß damit man mal das ins aktuelle Geschehen mal reinholt, dass ihr auch wisst, was da in der Welt so läuft. Und das Ganze dient unter dem Vorwand der Klimareligion, dient es dazu, alle Nationen unter die Kontrolle zu bekommen, um diese Ziele zu erfüllen. So, und wird in den nächsten 2 Tagen ist es das erste, wo das losgeht. Da werden die Vorentscheidungen getroffen und 2024, wieder kurz nach Rosh Hashanah, kurz nach dem Posaunenfest, interessant, findet das abschließende Konferenztreffen fest, wo diese Dinge festgemacht werden. Und das gibt bestimmten Organisationen wie WHO und was weiß ich, gibt es der UNO selbst diktatorische Gewalt, Dinge durchzudrücken unter dem Vorwand von Klima. Also das läuft weiter, weil manche denken, nach Corona ist es schön ruhig geworden, ich genieße mein Leben, bis der Herr wiederkommt. Der Feind schläft nicht, er hat seine Pläne. Lasst uns wachsam sein und die Zeit auskaufen. Amen. Gut, dann lasst uns mal in das Thema reingehen, nochmal, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar ging es darum, im Zusammenhang mit der Stiftshütte, Mischkan, Zelt der Begegnung, Wohnstätte Gottes, was du bist und was ich bin. Alles, was äußerlich war im alten Bund, findet sich im neuen Bund alles innerlich wieder. Und Gott zieht uns mit Seilen der Liebe, haben wir gehört, aus Hosea, und zwar in seine Gegenwart. Er zieht dich und mich alle Zeit. Er hat dich gezogen, dass du heute hier bist. Er hat dich Jahre gezogen in deinem Herzen, bevor du dich dann endlich mal bekehrt hast. Gott ist immer derjenige, der, es kann niemand zu Jesus kommen, sagt Jesus, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und Gott zieht jeden Menschen. Und wenn du dich bekehrt hast, hört dieses Ziehen, oh, ihr habt es gefunden, Epheser 5, ich muss bei Epheser 5, Vers 14, ja, wache auf, da du schläfst, steh auf den Toten, wird der Christus dich erleuchten. Also das ist eine Aussage mit Christus nicht, aber das ist eine Aussage aus diesem Posaunenfestgebet im Tempel. Gut, aber lasst uns mal noch mal reingehen, 1. Korinther 6, Vers 19. Dass Gott uns als seine Kinder berufen hat, nämlich ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Und das ist ein großes Vorrecht, was wir haben. Das heißt, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann können wir das erste Bild mal einwerfen, Simon, und zwar, wo du den ganzen Bereich der Stiftshütte drauf hast. Ich habe schon mal drüber gesprochen, aber lass uns das nochmal vertiefen, weil es so wichtig ist. Genau, hier hast du nochmal die Stiftshütte mit dem Umfassungsvorhang und so weiter, alles, was dort stattfindet. Und das, was dort äußerlich da war im alten Bund, findet sich jetzt in dir wieder. Diese Stiftshütte, du bist jetzt eine Wohnstätte Gottes, du bist ein Tempel, ein Wohnort Gottes und diese Elemente müssen jetzt in unserem Herzen ablaufen. Und letztes Mal hatte ich das so genannt, Gott zieht dich aus dem Allerheiligsten, er zieht dich aus dem Inneren deines Herzens, wo der Heilige Geist wohnt. Und wir müssen auf dieses Ziehen reagieren. Und dieses Ziehen nenne ich den Weg des Priesters. Und du musst diesen Weg gehen durch diese einzelnen Stationen, um in die Gegenwart eines heiligen, liebevollen Gottes zu kommen. Gott hat sein Muster, er hat seine klare Ordnung und wir dürfen diesen Weg entsprechend auch gehen. Und zwar täglich. Das ist kein Druck, das ist ein Vorrecht. Gott ruft seine Kinder auf diesem Weg in seine Gegenwart. Und heute möchte ich nochmal über unsere Berufung sprechen, die wir dort haben, die Gott uns gegeben hat. Aber vorher nochmal, wir sind letzte Woche bis zu diesem Rauchopferaltar gekommen, der vor dem Vorhang sich befindet. Der Vorhang existiert jetzt nicht mehr. Und lasst uns mal die drei Grundsätze nochmal wiederholen. Erstens, Gott zieht dich alle Zeit. Jetzt im Moment, er zieht dich alle Zeit, weil er dich liebt. Wir reagieren, indem wir diesen Weg gehen und Gott auf dem Rauchopferaltar geistliche Opfer darbringen. Und der dritte Grundsatz, den wir letzte Woche herausgearbeitet haben, eine Grundeigenschaft eines Priesters, eines Kindes Gottes, eines Jüngers, Nachfolgers von Jesus ist Beständigkeit. Ich habe viele Schriftstellen aus dem Alten und Neuen Testament erwähnt, der Priester musste ein beständiges Opfer darbringen, früh und abends. Früh und abends. Die Priester hatten nicht mal einen freien Tag, die hatten keinen Schabbat. Die anderen konnten Schabbat feiern und hatten einen Tag frei, war gut, der Priester nicht. Da musste sein Opfer bringen, früh und abends, jeden Tag. Beständigkeit täglich, das bedeutet für unser Leben, diesen Weg in Gottes Gegenwart zu gehen, egal ob du auf Arbeit bist, ob du Wochenende hast oder Urlaub hast, beständig. Beständigkeit ist ein Merkmal eines Kindes Gottes, eines Priesters, eines Nachfolgers. Und das lesen wir dann auch in Apostelgeschichte 2, 42. Die erste Gemeinde blieb beständig, wieder dieses Wort, in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Das ist genau das, worum das geht. So, und Gott hat uns berufen, seine Priester zu sein, um Priester sind dazu da, Gott zu dienen. Und so bist auch du und ich berufen, Gott zuerst zu dienen. Immer ihm zuerst und dann den Menschen. Und du kannst keinen erfolgreichen Dienst im Reich Gottes haben. Du kannst nicht mal ein erfolgreiches, gesegnetes, erfülltes Christenleben führen, wenn du diesen Grundsatz Gottes umdrehst. Den Menschendienst, alles Mögliche machst, aber Gott vernachlässigst. Das wird Gott nicht segnen. Auf der anderen Seite, egal welchen Dienst du versiehst, die Erstberufung hat jeder, diesen Weg zu gehen, des Priesters und Gott zu dienen, um ihm geistliche Opfer zu bringen. Und daraus erwächst alles weitere Geistliche. In Moldawien zum Retreat kam dann ein Ältester von Schemans Gemeinde zu mir. Ich habe dann über ähnliche Dinge auch dort gesprochen. Und kam zu mir, mir ist es so eingeleuchtet, als ich vor vielen Jahren Gott treu gedient habe, da war verantwortlich für die Nachtgebete, als ich dort Gott treu gedient habe, war meine Voraussetzung, was ich dort investiert habe, für das, was ich heute bin. Er ist ein ganz feiner Ältester in der Gemeinde, ganz feiner Mann. Und er sagt, die Grundlage wurde damals gelegt, als ich treu Gott gedient habe, Nacht, in den Nachtgebeten. Er hat es erkannt. Und so ist es auch für uns wichtig, Gott zuerst zu dienen und dann den Menschen. Dazu hat Gott uns berufen, für ihn da zu sein. Ich sage euch nochmal die Stelle, weil das ist deine und meine Erstberufung. Und wenn wir dieses Muster erkannt haben, dann kommen wir in ein so erfülltes, reich gesegnetes, angefochtenes Christenleben hinein, aber siegreich. Und diese Berufung haben wir alle erhalten. Guck mal, wozu du von Jesus durch sein Blut erkauft worden bist. Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Und hier steht, die Ältesten im Himmel sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns, also gehören wir alle dazu, für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Da bist du auch als Deutscher mit dabei. Das heißt, Jesus hat sich als Opfer Lamm zu Pesach schlachten lassen und er hat uns durch sein Blut für Gott erkauft, den Vater, aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Und hier steht's: Erkauft durch das Blut für Gott und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf der Erde. Erkauft durch das Blut für Gott, aber Vater, Yahweh, erkauft, damit wir seine Priester sind und Könige, königlichen Geschlechts, Priester. Das ist die höchste Berufung, die du jemals erhalten kannst. Als Kind Gottes, ein Königskind und ein Priester. Weil der Priester im alten Bund hatte den Zugang zu Gott. Kein anderer durfte dort sich nahen. Jetzt kann man mal das Bild einblenden. Alle anderen Israeliten mussten draußen bleiben. Der Priester durfte sich nahen. Du hast dieses Vorrecht, in Christus einem heiligen Gott zu begegnen, der seinen Geist in dich hineingesetzt hat, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und du bist jetzt diese Mishkan-Wohnstätte, dieser Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott begegnet dir hier drin. Und er zieht dich alle Zeit von hier drin mit Seilen seiner Liebe in seine Gegenwart. Zieht er dich, diene mir, habe Gemeinschaft mit mir. Dazu habe ich dich berufen. Dazu habe ich dich durch das Blut meines Sohnes erkauft. Das ist deine Erstberufung. Tu das beständig, tu das täglich und du wirst gesegnet sein und deine Nachkommen. Gott zieht uns mit Seilen der Liebe. Aber wir leben ja noch auf der Erde, nicht im Himmel, war so schön. Hier auf dieser Erde zieht dein Fleisch, es zieht der Teufel, es zieht diese Welt, es ziehen Menschen an dir mit ihren Erwartungen. Alles zieht an dir auf dieser Erde. Aber das Ziehen Gottes ist stärker. Wenn du ihm nachgehst, kommt Leben hervor. Wenn du dem Ziehen deines Fleisches nachgehst, des Teufels, der Welt und der Menschen, kommt Tod hervor. Der Teufel versucht mit aller Macht, dich von diesem Weg abzubringen. Kennst du das? Ja, ich auch. Darum kam diese prophetische Stelle heute im Lobpreis. Wer überwindet, dem wird das weiße Kleid gegeben. Er ist es wert, mit mir die Ewigkeit zu verbringen. Und du musst das überwinden, dieses Ziehen deines Fleisches, das sagt, oh nein, ich brauche jetzt Ruhe. Oh nein, ich brauche jetzt so viel Ablenkung. Mein Smartphone zieht. Ich muss das neueste Video runterladen. Ich brauche die neuesten Infos. Ich brauche einfach Unterhaltung. Ich bin so kaputt. Ich brauche jetzt eine totale Entspannung. Ist auch gut, aber nicht ständig. Dein Fleisch will das immer. Der Teufel zieht mit seinen Verlockungen alle Zeit die Welt, damit du nicht diesen Platz findest im Inneren der Stiftshütte, die Gemeinschaft mit Gott. Und dem musst du widerstehen. Das musst du überwinden. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, welcher Segen sich freisetzt durch den Gehorsam des Überwindens, dann willst du nie wieder in diese Dinge rein. Dann fällst du viel leichter, dem zu widerstehen. Lasst uns diesen Weg gehen. Ihr Lieben, warum sage ich das? Warum betont der Herr das nochmal so stark? Ganz einfach. Weil dieser Ort, kann man mal das Bild einblenden, bitte? Dieser Ort im Inneren, du blendest alles aus. Das einzigste Licht, was sich da drin befindet, ist die Menorah und das steht für den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben, kein Licht, nichts. Dann findest du den Schaubrottisch, haben letzte Woche darüber gesprochen, das Wort Gottes. Und dann kommt dieser Räucheraltar. Aber du musst die einzelnen Schritte gehen. Du kannst nicht einfach in Gottes Gegenwart gehen, Rauchopferaltar, oh, ich preise dich, Herr, ich lobe dich, bete dich an. Nee, die Voraussetzung für einen Lobpreis, der Gott wohlgefällig ist, für eine Anbetung, die wir heute gemacht haben, die Gott wohlgefällig ist, dass du diese Station durchläufst. Das erste ist der Brandopferaltar. Für was? Ich wiederhole es nochmal. Für was steht der Brandopferaltar? Für das Kreuz, für Hingabe. Absolute Hingabe. Du gibst dich Jesus vollkommen hin. Demut. Ohne Demut kommst du nie bei Gott an. Das nächste, dieses Waschbecken, das wurde aus den Spiegeln der Frauen gebaut. Also Spiegel und Wasser. Das Spiegel steht für das Wort Gottes. Das Wort Gottes spiegelt dich und hält dir deine ganzen schmutzigen Flecken dein Herzen vor. Und dann tust du Buße und wäschst dich. Tägliches Sünden bekennen, waschen. Musste der Priester auch machen, bevor er rein durfte. Dann hast du an der Nordseite, Südseite, hast du dort die Menorah gehabt. Du brauchst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und nur er erleuchtet dir das Wort auf dem Schabrottisch. Du brauchst das Wort Gottes. Du musst Gott kennen und nur das baut deinen Glauben auf. Warum haben wir manchmal keinen Glauben? Weil wir Gott nicht kennen. Warum kennen wir Gott nicht? Weil wir sein Wort nicht lesen. Das Hauptziel Gottes, warum es so wichtig ist, sein Wort täglich über einen langen Zeitraum zu lesen, ist, deinen inneren Menschen aufzubauen und Gott kennenzulernen. Und wen du kennst, dem vertraust du. Du kannst zu Gott kommen, oh ja, gib mir mehr Glauben, ich brauche jetzt Glauben für diese Sache. Glauben, das sagt Gott, okay, ich habe dein Maß gegeben, geh in mein Wort, der Glaube kommt aus dem Wort, im Wort lernst du mich kennen und wer mich kennt, der vertraut mir. Amen. Und du lernst Gott nur kennen durch die Erleuchtung des Geistes aus seinem Wort. Und ich sage es nochmal, jedes Beschäftigen mit dem Wort Gottes, jede Theologie, alles, ohne den Heiligen Geist, tappt im Dustern, weil dort drin gibt es kein Licht im Natürlichen, nur den Heiligen Geist. Und erst dann, wenn du voll des Wortes Gottes bist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann sind deine Lobpreis, Anbetungsopfer, diese ganzen geistlichen Opfer, wo ich noch ein paar aufzählen werde, vor Gott angenehm. Amen. Geht die einzelnen Stationen. Ja, lass uns noch mal kurz den ersten Punkt, der Brandopferaltar, das Kreuz, sich selbst verleugnen, Jesus nachzufolgen. Manchmal denken wir, ich habe das oft gebetet, Herr, ich gebe mich dir vollkommen hin, gebrauche mich so, wie du es willst. Das ist ein gutes Gebet. Das hat er schon oft gehört. Und manchmal fühlen wir uns total fromm und heilig, wenn wir endlich mal uns durchringen und Gott unser ganzes Leben hinlegen. Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, alle meine Sehnsüchte, Wünsche, Begierden, alles, was mich ausmacht, meine ganze Persönlichkeit, meine Ehe, meine Familie. Ich gebe alles auf den Altar, ich gebe dir alles hin. Das ist gut. Das ist richtig. Aber was sagt Gott? Das ist gut, was du machst, aber du gehörst mir schon bereits. Du mit deiner Lebensübergabe, bei deiner Bekehrung, ab diesem Moment gehörst du nicht mehr dir selbst. ist gut, dass du es jetzt endlich mal begriffen hast und es selbst zur Erkenntnis gekommen ist, aber ich habe dich erkauft durch das Blut meines Sohnes aus der Sklaverei des Teufels. Du warst ein Kind des Teufels. Ich habe dich erkauft für mich. Ich bin jetzt dein Vater. Du, von dem Moment deiner Bekehrung gehörst du nicht mehr dir selbst, sondern mir. Vorher warst du ein Sklave des Teufels, unterworfen deinen sündhaften Begierden und Lüsten der Ungerechtigkeit, warst ein Sklave dessen und jetzt bist du ein Sklave Christi. Ein Tulos Christi, steht mehrmals im Neuen Testament. Wir sind, Paulus bezeichnet sich so als Sklave und wir sind auch Sklaven Christi. Also wir gehören nicht mehr uns selbst. Und wenn wir als Christen immer noch denken, wir gehören uns selbst, können tun und machen, was wir wollen, schon ein Stück nach dem Wort Gottes, aber bestimmte Bereiche halten wir zurück und jetzt, da müssen wir selber bestimmen. Wer selber bestimmt, das sind die, die unter der Herrschaft des Teufels stehen. Das ist ihr Hauptmerkmal. Denn ihr werdet selbst sein wie Gott und selbst erkennen, was gut und böse ist. Das war die Verführung im Garten Eden. Und deswegen brauchen wir Demut, uns Gott ganz hinzugeben, täglich auf dem Brandopferaltar und sagen, Gott, ich übergebe dir diesen Tag, ich übergebe dir mein Leben, führe mich durch deinen Geist. Denn was du mit mir vorhast, du bist ein guter Vater, du bist Abba und deine Liebe führt mich immer in den Segen. Und meine eigenen Wünsche führen mich manchmal woanders hin. Amen. Dann reinige dich jeden Tag in dem Blut von Jesus. Lass das Wort Gottes spiegeln. Bekenne deine Sünden, sei doch nicht nachlässig. Nicht bloß jetzt in den 10 Tagen der Ehrfurcht, sondern bekenne deine Sünden täglich. Bring das vor Gott, bring das in Ordnung. Du weißt nicht, wann die letzte Posaune erschallt. Wir müssen bereit sein. Und ein anderer Punkt ist, warum das so wichtig ist, wo Gott uns so in seine Gegenwart zieht, weil das der einzigste Ort ist, der Sicherheit. Nachdem ich die vorige Woche über das Thema angefangen habe zu reden, diese Woche habe ich 2 Botschaften von einem Bruder bekommen, von prophetischen Dingen, Träumen und so weiter, die ganz klar eine Warnung beinhalten, dass eine weltweite Erschütterung in greifbarer Nähe liegt. Und dass der Herr, wie das ausschaut, wurde jetzt nicht klar geäußert, aber eine weltweite Erschütterung. Und dass Gott seine Gemeinde vorbereitet und der Bruder hat genau das, worüber wir jetzt reden, hat er vom Herrn auch zu empfangen. In seine Gegenwart, in das Innere seines Zeltes und dort bist du geborgen. Amen. Schaut doch mal rein, was auf der Welt los ist. Täglich kriegst du Nachricht, fast täglich, wo wieder eine Flutwelle ist. In Ländern, wo das nicht für möglich heißt, Nordafrika, Spanien, jetzt in Frankreich, Flutwellen in südlichen Ländern, die eigentlich Trockenheit haben. Erdbeben, Flutwellen, Katastrophen, Bürgerunruhen, Aufstände, Afrika, ein Durcheinander. Da Freddy schickt mir Bilder seit den Wahlen in Zimbabwe. Die fangen die Leute von der Straße weg und Schießereien zwischen Oppositionellen. Es ist keine Ruhe drin. Psalm 27, Vers 4, ab Vers 4. Eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das ist von David. Er hat dieses erkannt. Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt empor über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist eine wunderbare Verheißung. David hat es erlebt. Und diese Verheißung gibt Gott jedem Einzelnen, der diesen Weg des Priesters als sein Kind geht, in seine Gegenwart, in Beständigkeit, in ihm bleibt, seine Gegenwart sucht. Und er wird diese, seine Kinder, decken mit dem Schatten seiner Flügel in seiner Hütte, in seinem Zelt zur Zeit des Unheils. Bist du geborgen. Das ist der einzigste Ort der Sicherheit. Es gibt Leute, die wandern aus Deutschland aus, in aller, denken, dort ist billig, kannst dort leben, dies, das und jenes. Manchmal Rentner, ich habe schon Dokus gesehen, mit 80 Jahren wandern wir von Deutschland aus. Ich sage, macht euch bereit für die Ewigkeit. Was willst du in Bulgarien für die letzten 3-4 Jahre? wo du niemanden kennst. Die Leute denken, das endet hier nicht. Gib das Geld den Armen, was du übrig hast. Schaff deinen Schatz im Himmel und bereite dich vor auf die Abberufung. Und bring doch reichlich Frucht. Ja? Wenn die himmlische Heimat ist besser wie Bulgarien. Da reicht dich zwar die deutsche Rente nicht, aber dort oben gibt es Gold in Hülle und Fülle. Gut. Er deckt mich in seiner Hütte, in der Stiftshütte. Mal nochmal das Bild wieder. Und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Haupt ragt empor über meine Feinde, die um mich her sind. Das heißt, Gott erhebt dein Haupt, wenn um dich herum, um uns herum Dinge geschehen, Erschütterung. Er ist mit dir da drin und er baut dich auf. Er erhebt dein Haupt. Und du wirst ihm Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Was sind die Jubelopfer? Rauchopfer auf dem Altar. Amen. Ersten Petrus 2, Vers 5. Reißen wir bloß an heute. Mir war das wichtig, nochmal das mit dem Posaunenfest reinzugehen. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, das ist die Gemeinde, als ein heiliges Priestertum. Diese Berufung haben wir alle, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, diesen Weg zu gehen und auf diesem Rauchopferaltar Gott alle Zeit ein Opfer des Wohlgeruchs darzubringen. Das ist das, was er von uns erwartet. Dazu hat er uns berufen, erkauft durch das Blut seines Sohnes, um Priester zu sein, die, wie hier steht bei Petrus, ihm geistliche Opfer bringen. Wenn du ein Priester bist, wie Gott dich erwählt hat, und mich, es gibt doch keine Ausnahmen. Ein Priester heißt auf Hebräisch Kohen. Und Kohen heißt zu Deutsch einer, der Opfer bringt. Also Gott hat dich erwählt als sein Kind, als einer oder eine, die ihm Opfer bringen. Beständig, morgens, abends, täglich, ohne Ausnahme. Ein Opfer hat ja schon der David erwähnt, das Jubelopfer, also Lobpreis und Dank. Aber es gibt noch mehr. Das machen wir ein anderes Mal. Es wird halt zu viel. Seid schon gefüllt. Amen. Also bringt, na gut, das war jetzt David. Ein Opfer, machen wir es, okay. Hebräer 13, Vers 14. Dass wir auch eine neutestamentliche Stelle haben, weil wir sind ein neutestamentlicher Priester, dass das dort auch steht. Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen. Wieder, was kommt hier hervor? Gott, ein Opfer, ein Priester ist ein Kohen, einer, der Opfer darbringt. Und was macht der Priester? Ein beständiges. Du, wenn du das erkannt hast, immer wenn dort Priester Opfer steht, steht meistens dort beständig. Und das Beständigkeit ist eine Charaktereigenschaft eines geistlichen Christen, der nicht durch seine Seele und sein Fleisch ständig dran gehindert wird. Beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das heißt Dankbarkeit und Lobpreis, ihm alle Zeit darzubringen. Und das ist ihm ein wohlgefälliges Opfer. Amen. So wollen wir dir danken, Vater, von ganzem Herzen, dass du uns dazu berufen hast, wirklich eine Wohnstätte deines Geistes zu sein, dass du uns berufen hast, Priester zu sein und königliche Priester sogar, von deinem Geschlecht, dass du uns in Christus in dieser neuen Identität dazu erwählt und eingesetzt hast. Und ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, dass, dass wir dort in eine Beständigkeit reinkommen. Dass wir die Gnade erhalten durch den Heiligen Geist, nicht durch unsere eigene Kraft, den Verführung, den Ziehen, den Verlockung des Fleisches, der Seele, des Teufels, der Welt und der anderen Menschen zu widerstehen, um zu überwinden, um in deine Gegenwart alle Zeit durchzudringen, dir geistliche Opfer darzubringen, die dir wohlgefällig sind. Denn dazu hast du uns berufen und du schützt uns in dieser Hütte, Stiftshütte, am Tag des Unheils. Du verbirgst uns da drin und wir sind unter dem Schatten deiner Flügel. Danke, dass du ein guter Vater bist. Und wir wollen dir danken, dass wir dir bereits schon gehören, nicht uns selbst. Alle Ehre sei dir. Amen.